Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Stellen Sie sich vor, Sie haben sich eine Alarmanlage mit Online-Verbindung gekauft und stellen Sie sich jetzt vor, der Hersteller hat darin auch ein Mikrofon versteckt, vor 2 Jahren schon, aber hat Ihnen nichts davon gesagt.
Ja, man könnte sagen, versteckte Überwachungswerkzeuge und die anderen sagen dann zukunftsfähige Geräteausstattung. Und schon hat man es mit 2 unterschiedlichen Kontexten auch Framing genannt zu tun.
Und über beides sprechen wir heute, versteckte Mikrofone und Framing, hier bei Breitband mit Markus Richter.
Und mit Katja Bigalke. Dazu gibt es wie immer Netzmusik aus aller Welt. Und wir beginnen mit einer Band, die es ein bisschen anhört wie britischer Post-Punk aus den 80er Jahren, inspiriert durch The Cure oder New Order.
Gispel ist allerdings eine aktuelle Band aus Indonesien, die anscheinend aus großen Fußballfans besteht.
Denn False Nine, so heißt der Titel, den wir jetzt hören, also die falsche Neun, ist ein Taktik-Fachbegriff aus dem Fußball.
Breitband Topic.
Beim Wort Kartoffelstäbchen-Manufaktur denkt man vielleicht an handgeschnitzte Pommes, die liebevoll in heißem Öl geschwenkt, fein säuberlich auf einem weißen Porzellanteller in einem prätentiös eingerichteten, überteuerten Laden angeboten werden.
Ja, während die Frittenbude ja eher für eine Handvoll durchfrittierte Pommes in einer Pappschachtel steht. Also gerne dann auch noch mit so einem lieblosen, hingeschmierten Klecks Mayo daneben.
Aber eigentlich könnte beides auch genau derselbe Laden sein, dem es einfach Pommes gibt, aber der durch Bude oder Manufaktur sofort mit einer ganz bestimmten Wertung präsentiert wird. Und man spricht in solch einem Fall dieser voreingestellten Wertung von Worten von Framing.
Framing gibt es natürlich auch bei viel, viel wichtigeren Themen als zum Beispiel Pommes. Und Framing ist gerade in aller Munde, denn die ARD hatte ein Problem, mit vielen negativen Frames besetzt zu sein. Staatsfunk, Zwangsgebühren zum Beispiel, aber kaum positiven Frames oder zumindest positive und dann auch noch leicht verständliche Frames.
Also solidarisch finanziertes Medienunternehmen mit breiten, wirksamen, unabhängigen Informations- und Bildungsauftrag, tolle Sache, aber als Frame eher nicht so eingängig.
Genau, und die ARD hat sich deswegen darüber Gedanken gemacht, mit welchem Framing sie sich am besten nach außen hin darstellen könnte und dafür wissenschaftliche Beratung gesucht bei der Sprachwissenschaftlerin Elisabeth Wehling.
Ein Gutachten, das daraus entstanden ist, genannt Framing Manual, ist unfreiwillig an die Öffentlichkeit gekommen. Eigentlich war es als interne Diskussionsgrundlage für Workshops gedacht, heißt es jetzt, aber es wird eben jetzt auch erhitzt diskutiert. Was in diesem Manual drinsteht und worum sich die Debatte genau dreht, erklärt Azadeh Peschman.
Genau 89 Seiten enthält das Framing Manual, das 2017 von der ARD, damals unter Vorsitz des MDR, in Auftrag gegeben wurde. Zu dieser Zeit standen Journalisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks besonders unter Beschuss, mussten sich auf Demonstrationen etwa häufig als Lügenpresse beschimpfen lassen. Das Anliegen der ARD war es zu analysieren, was es bewirkt, wenn man die eigene Arbeit mit bestimmten Vokabeln beschreibt und welche Vorgehensweise helfen könnte, das eigene Image zu verbessern. Auf Seite 77 findet sich etwa dieser Ratschlag.
Wenn Sie Ihren Mitbürgern die Aufgaben und Ziele der ARD begreifbar machen und sie gegen die orchestrierten Angriffe von Gegnern verteidigen wollen, dann sollte Ihre Kommunikation nicht in Form reiner Faktenargumente daherkommen, sondern immer auf moralische Frames aufgebaut sein, die jenen Fakten, die Sie als wichtig erachten, Dringlichkeit verleihen und sie aus Ihrer Sicht, nicht jener der Gegner, interpretieren.
Diese Empfehlung, faktenbasierte Argumentationen in einen moralischen Claim einzubetten, sorgt in der Öffentlichkeit für Kritik. Ebenso wie der Vorschlag aus dem Manual, private Medien mit Begriffen wie medienkapitalistische Heuschrecken oder Kommerzmedien zu betiteln. Von einer sprachlichen Manipulation durch die Hintertür sprach die Welt. Als eine Sprechanweisung bezeichnete Tagesspiegel-Journalist Joachim Huber das Framing Manual. Ihn stören die Slogans, die in dem Handbuch empfohlen werden.
Aber wenn jemand zu mir kommt und sagt, mit uns, von uns und so weiter, oder wir sind der verlangende Arm des Bürgers und wir denken an deine Oma, dann muss ich sagen, ein Slogan ist immer nur so gut wie das, was dahinter steht. Und die ARD ist besser als der Slogan. Und das ist, was ich meine. Da hat das Nachdenken mal ausgesetzt. Mir wurde gesagt, es lag am Zeitmangel. Aber man hat natürlich eine Tür aufgemacht, die man jetzt nicht mehr zukriegt.
Das Blog netzpolitik.org, wo das Framing Manual am Sonntag veröffentlicht worden war, räumte dagegen ein, dass es durchaus sinnvoll sein könne, dominante Frames in der eigenen Kommunikation zu reflektieren. Das Blog kritisierte aber, dass die ARD das Papier nicht selbst publiziert und damit den Reflexionsprozess über das Dokument anderen überlassen habe. Susanne Pfab, die Generalsekretärin der ARD, erklärte dies damit, dass es sich bei dem Papier um eine Arbeitsunterlage handelt, um ein internes Dokument, das als Denkanstoß und Diskussionsgrundlage dienen soll. Jeder dürfe so reden, wie er oder sie möchte. Pfab stellte klar:
Es wird nie eine Sprechanweisung oder Handlungsanweisung weder an Mitarbeitende noch an Redaktionen gehen. Das wäre ja völlig absurd. Etwas, was unsere Kolleginnen und Kollegen sehr hochhalten, ist die innere Redaktionshoheit, die innere Programmautonomie. Und das ist auch richtig und wichtig so. Deswegen sind wir ja auch nicht nur nach unabhängig dadurch, wie wir finanziert werden, sondern wir sind das auch tatsächlich im Inneren, wie auch dann eben unser Programm entsteht.
Als Medienverbund, der tagtäglich mit Sprache arbeitet, sei es für die ARD selbstverständlich, sich mit Begriffen und ihrer Wirkung zu beschäftigen. Auch in Bezug auf die Kommunikation über sich selbst.
Ich halte es für richtig und gut, wenn wir uns auch als Medienhaus eben damit beschäftigen. Was sind neueste wissenschaftliche Erkenntnisse? Und da geht es auch darum, wirklich für Sprache zu sensibilisieren und darauf aufmerksam zu machen, welche Wirkkraft das entfalten kann und man eben sehr verantwortungsvoll mit Sprache umgehen muss.
So die ARD-Generalsekretärin Susanne Pfab im Deutschlandfunk. Doch wie viel Einfluss haben Frames überhaupt? Und lassen sich Mediennutzer damit so ohne weiteres zum Umdenken bewegen?
Ja, darüber sprechen wir gleich auch mit dem Sprachwissenschaftler Anatol Stefanovic. Vorher aber Indie Rock aus Massachusetts.
Dort haben Speedy Ortiz ihr drittes Album Twerp Wars veröffentlicht. Lucky 88 ist die erste Single aus dem Album, die man hier hören oder sich gratis bei Bandcamp runterladen kann. I make a friend, I always wear it upside down. Cause life is carnage, I once was lost.
Lucky 88 von Speedy Ortiz bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur. Und wir sprechen hier heute über das sogenannte Framing Manual, das die ARD sich vor 2 Jahren von der Sprachwissenschaftlerin Elisabeth Wehling hat anfertigen lassen. Thema: das Bild der ARD in der öffentlichen Diskussion.
Und genau dort, in der öffentlichen Diskussion, ist das Framing Manual jetzt angekommen. Die Kritiker verstehen es überspitzt zusammengefasst als Anleitung zur Gehirnwäsche. Die Gegenseite sieht es eher so als Arbeitsgrundlage und Selbstreflexion.
Ja, und dabei wird nicht nur über das Manual selbst, sondern auch über das theoretische Konzept des Framings an sich diskutiert.
Darüber haben wir auch mit Anatol Stefanovic gesprochen. Er ist Sprachwissenschaftler an der FU Berlin und publiziert, bloggt und twittert pointiert und streitbar zum Thema politisch korrekte oder gerechte Sprache.
Und dabei ist Framing ja nichts Neues. Wie so viele Sachen hat die Digitalisierung hier ein neues Label quasi für eine an sich alte Idee geschaffen, nämlich dass Begriffe ja eigentlich immer in einem Kontext stehen. Von Anatol Stefanovic wollten wir deshalb als erstes mal wissen, warum ist Framing eigentlich jetzt gerade wieder so in der Diskussion?
Also zum einen sicher, weil bestimmte Personen das Thema sehr stark in die Öffentlichkeit getragen haben. Zum anderen aber, und das ist auch der Grund, warum das so geschehen ist, weil ich glaube, in den letzten Jahren, seitdem die Rechtspopulisten bis hin zu den Rechtsradikalen in ganz Europa so im Aufwind sind, das manipulative Potenzial von Sprache in der Öffentlichkeit sehr viel präsenter ist und natürlich ganz verschiedene Aspekte dieses Potenzials verstärkt angesprochen wurden. Das Framing ist da nur eine Sache. Wir sprechen ja jetzt auch seit einigen Jahren wieder ganz verstärkt über politische Korrektheit in der Sprache und eben andere Aspekte von Sprache. Also irgendwo ist da durch diese historische Entwicklung auch das Bewusstsein im Moment sehr hoch.
Jetzt ist ja aber, wenn man sich das Framing-Konzept anguckt und das zuspitzt, klingt das ja sehr biologistisch, könnte man fast sagen, wie so ein, man sagt ein Wort, im Verstand des Tieres wird ein Schalter umgeschaltet und sofort kann er keine andere Perspektive mehr einnehmen. Ist Framing wirklich so binär oder gibt es da auch irgendwie, dass da Dinge eine Rolle spielen, wie der Mensch kann auch noch selber reflektieren, ist nicht hilflos ausgesetzt, also so eine Art Selbstbewusstsein, möchte man fast fragen.
Diese Erklärungsversuche von Framing, die von dem sprachlich-kulturellen Frame direkt auf die Neurologie schließen oder umgekehrt oder die irgendwie direkt in Bezug setzen, die muss man jetzt nicht besonders überzeugend finden. Also irgendwo ist klar, dass das auch neurologisch abgebildet sein muss. Ob das jetzt eine sinnvolle Beschreibungsebene ist, um darüber zu reden, das, die Frage stellt sich immer, die stellt sich auch, wenn wir über den freien Willen philosophieren. Und da merkt man immer, wie schwer das ist, die Konzepte, die wir aus der Beobachtung ableiten können, eben bis auf die einzelnen Neuronen runterzubrechen. Häufig ist es auch gar nicht nötig. Beim Framing würde ich sagen, das trägt eigentlich relativ wenig dazu bei erstmal. Denn der psychologische Mechanismus, der ist relativ intuitiv klar. Wenn ich Dinge nicht direkt wahrnehme, sondern über die Sprache wahrnehme, dann hat natürlich die Perspektive, die ich durch die Sprache auf diesen Bereich lege, etwas damit zu tun, wie ich über diesen Bereich nachdenke. Da brauche ich erstmal gar keine Neurologie, um zu verstehen, dass dieser grundlegende Mechanismus auf jeden Fall beobachtbar sein wird.
Können Sie denn noch mal ganz konkret beschreiben, wie und unter welchen Umständen Framing überhaupt gut funktionieren kann?
Also Framing funktioniert vor allem dort besonders effektiv, wo die sprachlichen Bilder, mit denen wir über einen bestimmten Bereich reden, sehr verbreitet sind, schon sehr lange da sind. Wir uns so sehr daran gewöhnt haben, dass wir eben nicht mehr sehr viel darüber reflektieren, sondern relativ unreflektiert die sprachlichen Bilder wahrnehmen oder auch produzieren.
Aber das ist ja eher eine Gewöhnung, oder?
Das ist auf jeden Fall eine Gewöhnung. Deshalb sind auch weit verbreitete und gut etablierte Frames, das sind genau die, die ihre Wirkungsmacht entfalten. Es kommt noch dazu natürlich, dass ein Frame nicht in einem offensichtlichen Widerspruch zur Realität stehen darf. Denn in der Tat ist es ja nie so, dass wir Gegenstandsbereiche nur über die Sprache wahrnehmen. Wir haben ja auch immer irgendeine Art von Alltagserfahrung, die wir damit abgleichen können. Deshalb ist Framing auch nicht beliebig möglich. Ein Frame, bei dem ich durch eine Inkongruenz zur Realität sofort quasi auf die sprachliche Ebene geleitet werde mit meiner Aufmerksamkeit, der wird keine Wirkung entfalten.
Aber wie schätzen Sie denn dann in dem Zusammenhang diese Wirkung dieses sogenannten Framing-Manuals ein? Hat denn da die ARD jetzt eigentlich das Gegenteil von dem erreicht, was sie eigentlich wollte und ihr Image, statt das zu verbessern, eigentlich verschlechtert, weil sie so die Aufmerksamkeit darauf gelenkt hat?
Dieses Framing-Manual und die Art, wie es erstellt wurde und die Art, wie es bekannt wurde dann, die haben sicher dazu geführt, dass ja jetzt diese Strategie, die dort entwickelt wurde, auf einmal offengelegt wurde und zwar in so einem Zusammenhang, wo man das Gefühl hatte, die sollte eigentlich eher verborgen bleiben. Und die Frames, die dort angelegt sind, die werden jetzt vermutlich nicht mehr funktionieren, weil wir haben es alle gelesen in der Presse, vielleicht nicht das ganze Manual, aber die Highlights sozusagen kennt jetzt jeder und alles, was die ARD jetzt in Zukunft sagt, das wird man genau immer daraufhin abklopfen. Man wird sozusagen sagen, ach, das ist das aus dem Framing-Manual. Ja, jetzt soll uns hier eingeredet werden. Oder wie die Bild-Zeitung sehr geschickt framed, diese ganze Debatte, jetzt sollen wir hier umerzogen werden. Ja, die Bild-Zeitung kann Framing wirklich gut. Das sind Profis. Vielleicht hätte man die fragen sollen.
Ich würde gerne vorher nochmal fragen, okay. Ist es überhaupt was man, also dass man die Motivation überhaupt nachverstehen kann? Also könnte man sagen, die ARD befindet sich in dem, was Sie am Anfang beschrieben haben, einem negativen Framing, ne? Also Staatsfunk, Lügenpresse, Umerziehen. Das sind ja alles Dinge, die gibt es schon. Mhm. Und ist überhaupt dieser Versuch, also diese Idee des Reframings jetzt noch fruchtbar?
Ich hätte, glaube ich, schon vor 2 Jahren gesagt, dass es keine große Notwendigkeit für ein Reframing gibt. Diese Framings gibt es, der Staatsfunk, die Zwangsgebühren, bis hin eben zu den rechtsradikalen Framings der Lügenpresse, der Systemmedien und so weiter. Die sind aber auf bestimmte Teile der Bevölkerung beschränkt, die das gerne glauben möchten. Die werden das auch glauben, egal was ich da an Reframings versuche. Diese Gruppe, von der diese Art von Kritik kommt, die ist sicher nicht offen für Reframings. Der große Teil der Bevölkerung, und das sieht man eigentlich auch jetzt an dieser Debatte, hat eigentlich kein schlechtes Bild von der ARD. Hat vielleicht ein viel positiveres Bild, als man es haben könnte, wenn man sich wirklich mal anguckt, was natürlich wie jede große Organisation, was da an intransparenten Strukturen und an anderen Dingen im Argen liegt. Das Vertrauen in die öffentlich-rechtlichen Sender ist sehr groß. Das war auch vor 2 Jahren sehr groß. Und man fragt sich auch, ja, hat die ARD vielleicht auch bestimmte Teile dieser Kritik, haben die vielleicht auch, sind die auf Resonanz gestoßen, weil Verantwortliche der ARD auch wissen, dass auch in der ARD nicht alles gut läuft. Ja? Also Zwangsgebühren sind ja so ein Beispiel. Das sind Zwangsgebühren. Man kann die rechtfertigen, man kann sagen, ja, aber es ist sinnvoll, einen unabhängigen Rundfunk solidarisch zu finanzieren, aber das ändert nichts daran, dass diese Gebühren unter Zwang gezahlt werden. Also dann muss man aber über diesen Aspekt ernsthaft nachdenken und man muss dann auch ernsthaft sagen, ja gut, es ist Zwang, da dürfen wir auch nicht drum herum reden, wir müssen im Prinzip erklären, warum dieser Zwang gerechtfertigt ist und müssen uns nicht irgendein Framing ausdenken, wo dieser Zwang ausgeblendet wird. Ich glaube, wenn die ARD von Anfang an gesagt hätte, es gibt hier Vorwürfe, die gegen uns im Raum stehen, die ergeben sich aus einem bestimmten Framing, das nicht völlig falsch ist, das aber trotzdem hochmanipulativ ist und natürlich viele Bereiche der Wirklichkeit ausblendet. Und wir wollen aktiv dagegen vorgehen, indem wir euch zeigen, warum dieses Framing nicht stimmt. Und indem wir euch offen und transparent vorschlagen oder erklären, wie wir über uns selber nachdenken und über unsere Tätigkeiten, dann wäre das sehr viel effektiver gewesen. Hätten die sich sehr viel effektiver auch mit neuen Ideen und neuen sprachlichen Bildern durchsetzen können. Jetzt steht der Verdacht im Raum, hier sollte manipuliert werden. Und die ARD behauptet zwar, dass dieses Framing Manual keinerlei praktische Konsequenzen hatte, aber wenn man sich die Kampagne Wir sind deins anguckt, dann muss man sagen, ja, aber das ist genau das, was ich auch als ersten Schritt machen würde auf der Grundlage dieses Framing Manuals. Es geht erstmal darum, die ARD als Gemeinschaftsbesitz zu framen. Das steht eindeutig und ganz explizit in diesem Framing Manual drin. Und wenn die ARD jetzt sagt, das ist reiner Zufall und diese Werbekampagne hatte mit dem Manual nichts zu tun, naja, wir wissen es alle nicht. Ja, besonders glaubhaft ist es sicher nicht.
Also nochmal zusammengefasst, es gibt Framing, aber es funktioniert lange nicht so schwarz-weiß, wie das am Anfang vielleicht klingt. Und die ARD befand sich zwar in einer Situation, wo über Framing des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nachzudenken eine gute Idee war, aber die Art und Weise, wie das mit dem Framing Manual und dessen Veröffentlichung passiert ist, war eher kontraproduktiv, sagt der Sprachwissenschaftler Anatol Stefanovic.
Bleibt natürlich trotzdem die Frage, ob damit gleich das ganze Unterfangen sinnlos war. Oder gäbe es nicht zumindest theoretisch die Möglichkeit, Framing auch positiv zu nutzen? Das besprechen wir gleich nach Dr. Chumley or How I Fear to Stop Learning and Sound the Alarm von The Moth. Was it left or was it right that we decided to go? Well, I don't know. I couldn't tell you what he said. I had my head in the clouds. Was it profound? Rococoisms buzzing through. That circus seemed on your costume. There's nothing you can do about it soon. But wonder who's got the ticket to. Words just express a mindset. Ein Song von The Moss mit dem sehr langen Namen. Und jetzt darf ich ihn nochmal sagen. Dr. Chumley or How I Fear to Stop Learning and Sound the Alarm. Dazu gibt es auch noch eine verworrene, aber nicht ganz uninteressante Geschichte.
Mit Dr. Chumley ist nämlich höchstwahrscheinlich ein Charakter aus dem Stück Harvey von Mary Chase gemeint. Dr. Chumley ist der Leiter der Psychiatrie, in der jemand von der Einbildung geheilt werden soll, mit einem 2 Meter großen Hasen namens Harvey befreundet zu sein. Dabei ist er eigentlich ganz praktisch, denn er kann die Zeit anhalten. Aber das ist eine andere Geschichte und hier geht es jetzt um
Framing, das ist nämlich unser Thema heute. Also grob übersetzt die sprachliche Einbettung bestimmter Sachverhalte mit dem Ziel, über diese Rahmensetzung bestimmte Assoziationen hervorzurufen, so in etwa.
Anlass für uns darüber nun nachzudenken ist die Veröffentlichung des sogenannten Framing Manuals der ARD. Für die einen eine Art Anleitung zur Manipulation, für die anderen eine Art Diskussionsgrundlage für die öffentliche Positionierung der ARD.
Wie Framing funktioniert, darüber haben wir ja eben schon mit Anatol Stefanovic gesprochen, Sprachwissenschaftler an der FU Berlin. Nun ist die eine Sache natürlich, sogenannte Frames zu setzen, aber wie ist das eigentlich, wenn man bereits bestehende Frames ändern will?
Wir haben Anatol Stefanovic gefragt, ob es denn überhaupt möglich ist, ein sogenanntes Reframing durchzuführen.
Das ist auch etwas, was Framing tatsächlich auch im Sinne des ursprünglichen Erfinders George Lakoff unterscheidet von politischem Spin, den es ja schon immer gab. Beim Framing soll es darum gehen, mit großer Transparenz und mit großer Ehrlichkeit die eigenen Werte zu reflektieren und dann sprachliche Bilder zu finden, die zu diesen Werten passen. Und wenn diese sprachlichen Bilder dann aber natürlich im krassen Gegensatz zur Realität stehen, dann muss ich auch meine Werte reflektieren und überlegen, ja, lebe ich meine Werte wirklich? Also von daher ist das Framing, wenn man es richtig anwendet, kein rein sprachlicher Neuformulierungsprozess, sondern es ist ein ganz grundsätzlicher Reflexionsprozess der eigenen Werte, des eigenen Bezugs zur Wirklichkeit, der eigenen Rolle in der Gesellschaft und so weiter und der sprachlichen Bilder, die bereits vorhanden sind und eben den sprachlichen Bildern, die vielleicht angemessener sind. Das heißt, man kann so ein Reframing durchaus durchführen, ohne sich dem Verdacht auszusetzen, manipulativ tätig werden zu wollen.
Und das kann dann auch funktionieren?
Ja, das ist eine gute Frage. Also das eine Problem ist, dass wir es normalerweise mit Frames zu tun haben, die wirklich so gut etabliert sind und so tief verankert, dass man nicht ohne weiteres jetzt innerhalb weniger Jahre zum Beispiel diese Frames aus der Welt schaffen kann und durch etwas anderes ersetzen. Es ist auch die Frage, ob ich die ganze Gesellschaft mit einem neuen Frame erreichen werde. Aber ich glaube durchaus, dass es Beispiele in der politischen Kommunikation gibt, die es auch gab, bevor jetzt das Konzept Framing als analytisches Konzept im Raum stand. Ein Problem an diesem ganzen Framing-Manual ist ja auch, die ARD ist ja sehr, sehr wirkmächtig durch ihre große Reichweite aller Fernseh- und Radiosender, die dazugehören. Wenn die ARD sich ein Framing-Manual hätte machen lassen, bei dem es darum geht, wie man gesellschaftliche Themen framen kann und was die jeweiligen Vor- und Nachteile sind, dann wäre die Aufregung vielleicht auch geringer. Aber die ARD und die Medien insgesamt, würde ich sagen, ich würde da gar nicht die ARD oder den öffentlich-rechtlichen Rundfunk besonders in die Kritik stellen, haben eine Tendenz dazu, bestehende Framings sehr unkritisch zu übernehmen, weil man immer sagt, ja, aber so sprechen die Leute nun mal. Also da wird wenig reflektiert. Aber wenn es um einen selber geht, dann lässt man sich plötzlich für viel Geld ein Gutachten anfertigen, indem man sich Vorschläge machen lässt. Ich glaube, das ist auch so ein Problem. Also sollte die ARD überhaupt diese Art Public Relations oder Reframing in eigener Sache betreiben? Das hätte man sich ja auch sich besser überlegen sollen. Ist auch die Frage, ob die ARD das dann hätte alleine machen sollen oder ob man nicht generell steht ja die freie Presse unter Druck. Die ARD sozusagen als sogenannter Staatsfunk im Blick der Kritik, aber diese Kritik von rechts, die trifft eigentlich die freien Medien insgesamt. Das heißt, da hätte man ganz grundsätzlich über freie Medien sprechen können. Grundsätzlich würde ich sagen, man kann positive und negative Frames setzen und man kann auch positive und negative Frames entweder manipulativ einsetzen oder eben als Teil eines allgemeinen Reflexionsprozesses. Es gibt ja auch negative Dinge, also es ist ja auch legitim, bestimmte Dinge negativ zu framen. Die Frage sollte sein, welche Frames sind angemessen? Welche Frames entsprechen dem, wie wir als Gesellschaft über einen bestimmten Bereich denken wollen? Und dem muss in gewisser Weise ein gesellschaftlicher Verhandlungsprozess vorausgehen. Und die Stelle, an der Framing ein Problem wird, ist eben eher dort, wo ganz gut etablierte, stark eingefahrene, komplett unbewusste Framings eigentlich es verhindern, dass wir mal auf eine neue Art über etwas nachdenken. Bei den Flüchtlingsbewegungen zum Beispiel ist es so, diese Wellenmetaphorik, die ja ausführlich in den letzten 2-3 Jahren in der Presse besprochen wurde, an der ist das Gefährliche, dass das eine ganz selbstverständliche, im Vokabular ganz tief verankerte Art und Weise ist, um über Bewegungen von Gruppen zu sprechen. Also zumindest der Begriff Ströme, Migrationsströme, Flüchtlingsströme und so, das finden wir auch in Diskussionen der Völkerwanderung oder so. Das kommt uns ganz normal vor, darüber so zu sprechen. Die Logik, die das mitbringt, die ist dann eben nur zum Teil richtig. Die führt uns aber immer dahin, dass wir bestimmte Lösungen suchen. Zum Beispiel, wenn wir das Gefühl haben, es kommt zu viel, dann versuchen wir das zu blockieren. Weil bei Flüssigkeit, bevor man überflutet wird, muss man eben einen Damm bauen oder sowas. Das heißt, in dem Augenblick, wo wir diesen etablierten Frame benutzen, sind uns bestimmte Lösungen von vornherein verschlossen. Insofern ist es vielleicht auch richtig, dass die ARD mal darüber nachgedacht hat, ob es hier Frames gibt, die quasi in sich so eine Art eingeengte Sicht mit sich bringen, dass es überhaupt nicht mehr möglich ist, rational über die Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu reden. Also vielleicht ist es generell immer legitimer, bestehende Frames zu kritisieren, als jetzt voreilig neue Frames vorzuschlagen. In gewisser Weise ist es auch ein ethisches Problem. Also wenn ich einen neuen Frame einfach so etabliere, weil er mir passt, dann tue ich eigentlich nichts anderes als diejenigen, die die alten Frames etabliert haben. Ich müsste also schon sagen, ja, bei diesem neuen Frame, den kann ich euch auch erklären. Ich kann euch erklären, warum der besser ist. Warum der die Realität besser abbildet, warum der unsere gemeinsamen Werte besser abbildet und so weiter.
Aber in diesem Manual wird ja letztendlich schon davor gewarnt, diese alten negativen Frames überhaupt zu benennen, weil sie gleich schon wieder diese Bilder und diese Assoziationen auslösen, dass man sie nicht mal verneinen soll.
Das soll heißen, die ARD sollte nicht einfach eine Werbekampagne machen, wo sie sagt, wir sind kein Staatsfunk. Weil dann würde man nur die Idee des Staatsfunk nochmal in die Köpfe der Leute transportieren. Aber das ist natürlich was anderes, als zu sagen, ja, aber wir können auf eine Metaebene wechseln. In einem angemessenen Kontext könnte die ARD durchaus sagen, das ist die Art, auf die über uns geredet wird. Natürlich muss man sie dabei auch benennen, aber es ist dann klar, dass man auf die Sprache guckt und sie gerade nicht selber verwendet. Und sagt, und das ist unserer Meinung nach unfair oder ungut oder das führt zu bestimmten Reaktionen, die eigentlich nicht angemessen sind. Insofern würde ich sagen, ja, wenn wir einen aufgeklärten, im Sinne der Aufklärung oder in dem, was an der Aufklärung gut war, einen aufgeklärten Diskurs über Frames haben wollen, dann muss er immer auf dieser Metaebene auch stattfinden. Und tatsächlich glaube ich, dann sagen viele Leute, ja, aber die Bevölkerung versteht das doch dann gar nicht, das sind doch keine Experten. Ich glaube nicht, dass man dazu eine Expertin oder ein Experte sein muss. Wir reflektieren alle über Sprache, das ist was ganz Natürliches. Da brauche ich keine Sprachwissenschaft studiert zu haben. Es wird gesellschaftlich unglaublich viel um Sprache gestritten. Und ich glaube, man kann der Bevölkerung insgesamt absolut zumuten, auch mal aus der Sprache ein Stück weit herauszutreten und zu sagen, ja, was passiert hier eigentlich? Und wenn das eine höhere sprachliche Bildung am Schluss noch mit sich bringt, würde mich das natürlich als Sprachwissenschaftler besonders freuen, weil ich glaube, genauso wie wir andere kulturelle Prozesse eigentlich nur dann sinnvoll reflektieren können, wenn wir auch etwas über diese Dinge wissen, so ist es Sprache eigentlich auch.
Sagt Anatol Stefanovic, Sprachwissenschaftler an der FU Berlin. Und wie immer, falls Sie nochmal ganz genau nachreflektieren wollen, finden Sie das Interview wie auch alle anderen Inhalte zur Sendung auf breitband.deutschlandfunkkultur.de.
Ja, und ein paar offene Fragen zum Thema Frames, die werden uns sicherlich auch noch in Zukunft beschäftigen, obwohl wir uns ja jetzt sehr ausführlich damit beschäftigt haben. Zum Beispiel aber bleibt die Frage offen, ob man denn überhaupt objektiv über Frames reden kann, weil doch jedes Framing immer auch quasi in einer Framing-Debatte stattfindet und in der eingebettet ist das Framing im Framing quasi. Oder die Frage, ist gutes Framing im Schlechten eigentlich möglich?
Wahrscheinlich weiß man das noch nicht so genau. Und tatsächlich ist auch an dieser Debatte ganz gut zu sehen, dass auch die ganzen Berichte darüber, über das Framing, natürlich gerade, wenn sozusagen, wer redet jetzt gerade drüber, Verlage oder Öffentlich-Rechtliche selber oder jemand ganz anders, immer auch ein eigenes Frame hatte. Und dann finde ich diesen anderen Punkt, den Stefanovic da zwischendurch gesagt hat, auch ganz interessant eigentlich. Jetzt wird gerade ganz viel darüber geredet, wie Medien auch über sich selber reden, aber dieser Schulterschluss, dass man sagt, also möglicherweise gibt es ja auch eine viel größere Gefahr, die alle angeht und es lohnt eigentlich, also natürlich immer zu reflektieren, aber auch mal zu gucken, wie kann das Medienframing generell positiv gemacht werden, dass das auch noch eigentlich ungeklärt ist und vielleicht mal bearbeitet werden sollte.
Da stimme ich zu.
I'm not afraid to
Future James, ein kalifornischer Hip-Hop-Produzent, der hier offenbar einen alten Soul-Song gesampelt und zuweilen auch ziemlich verfremdet hat. Do for Love heißt der Titel.
Breitband, Medien und Meinungen.
Am Mittwoch hat Deutschland im EU-Ministerrat der Reform eines europäischen Urheberrechts zugestimmt. Besondere Kritik gab es von Netzpolitikerinnen und YouTubern, dabei an Justizministerin Katharina Barley von der SPD. Und darüber sprechen wir gleich mit Jenny Gensmer. Hallo.
Hallo.
Ja, Kern der Kritik ist der Artikel 13, der Teil der Reform der Plattformen wie YouTube etwa verpflichtet, Urheberrechtsverletzungen zu verhindern ist. Denn was viele dann fürchten, ist, dass die Unternehmen dafür sogenannte Upload-Filter einsetzen müssen. Nur warum nun diese besonders starke Kritik an Katharina Barley nötig?
Ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass die Justizministerin sowohl vor als auch nach der Abstimmung deutlich gemacht hat, dass sie den Artikel 13 im Urheberrecht persönlich auch nicht für so optimal hält. Dabei war Barley selbst die federführende Ministerin, also die Position der Bundesregierung hat sie mit ausgehandelt. Und jetzt, wo Deutschland vom Urheberrecht inklusive Artikel 13, wo Deutschland dazugestimmt hat, gibt es natürlich große Kritik von den Netzpolitikerinnen, Aktivisten, YouTubern und so weiter, aber auch von der Union. Kanzleramtschef Helge Braun von der CDU hat zum Beispiel getwittert, dass man mit Kompromissen nicht glücklich sein müsse. Aber dazu stehen eben schon, und pikant an seinem Tweet ist noch ein anderer Satz, nämlich, dass sich Deutschland in Brüssel hätte enthalten oder dass Deutschland in Brüssel hätte sich enthalten müssen, wenn die Ministerin nicht zugestimmt hätte. Und das ist natürlich Wasser auf den Mühlen derer, die von der SPD gerade enttäuscht sind und sich von ihrer Haltung auch ein klares Profil erwartet hätten.
In dieser Woche wurde bekannt, dass die Bundespolizei nun anfangen kann, Körperkameras einzusetzen. Die nötige Dienstvereinbarung, die hatte der Personalrat im Bundesinnenministerium schon in der vergangenen Woche Freitag unterschrieben.
Über das Thema wurde ja schon lange gestritten, auch innerhalb der Polizei. Bisher hatte der Personalrat Datenschutzbedenken angemeldet, weil er befürchtet hatte, dass die Bodycams auch zur Mitarbeiterüberwachung benutzt werden können. Was ist da jetzt anders?
Ja, anders ist, dass er diese Bedenken jetzt nicht mehr haben muss, weil die Aufnahmen dieser Bodycams dem Bereich der internen Ermittlung entzogen sind. So steht es in dieser Dienstanweisung. Das heißt also, die Polizeibeamtinnen und Beamten können ihre Einsätze in Bild und Ton dokumentieren, damit man im Nachhinein feststellen kann, ob ihr Handeln rechtmäßig war. Aber was nicht passieren darf, ist, dass die Kameras zu einer Leistungs- und Verhaltenskontrolle dann genutzt werden. Und ich finde, dass das prinzipiell ja erstmal ein richtiger Punkt ist, auf den Datenschutz seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu achten. Aber dieser Punkt geht ja auch so weit, dass das Material gar nicht gegen die Polizei verwendet werden darf. Auch dann nicht, wenn Bürgerinnen und Bürger Beamten vorwerfen, sie angegriffen oder zum Beispiel rassistisch beleidigt zu haben.
Nun ist das ja so, wenn wir hier in Deutschland von Kameras reden, dann sind wir eigentlich immer ziemlich schnell bei dieser doch sehr emotionalen Debatte über Überwachung. Dabei könnte man ja auch sagen, das ist durchaus sinnvoll, dass in heiklen Situationen auch gefilmt werden darf. Warum ist denn der Ruf der Bodycams eigentlich so dermaßen schlecht?
Ja, ich habe den Eindruck, das liegt genau daran, eben an diesen Entscheidungen, wie die Kameras eingesetzt werden. Interessant ist zum Beispiel der Blick in die USA. Dort wurden Bodycams mal zum Schutz der Bürgerrechte erdacht. Das hat mir der Kriminologe und Rechtswissenschaftler Tobias Singelstein von der Uni Bochum gesagt, ursprünglich sei es darum gegangen zu kontrollieren, ob die Polizei im Einsatz ihre Befugnisse einhält oder ob Bürgerrechte verletzt werden.
Dieser Zweck ist in der deutschen Diskussion zunehmend in den Hintergrund getreten. Stattdessen werden Bodycams heute vor allem als Mittel zur Beweissicherung und zur Prävention durch die Polizei angesehen und diskutiert. Insofern ist die Diskussion, wie wir sie aus den USA kennen, in ihr Gegenteil verkehrt worden.
Ja, und was Singelstein auch noch gesagt hat, er sieht die eingeschränkte Verwendung der Aufnahmen, also nur im Sinne der Polizei, auch ziemlich kritisch und er bezweifelt auch, dass dieses Prinzip bei Strafverfahren tatsächlich Bestand haben wird.
Über die Arbeit der Polizei wurde in dieser Woche ja noch auf einer anderen Ebene gesprochen, nämlich auf dem Europäischen Polizeikongress. Auch dort wurden viele Befugnisse für die Sicherheitsbehörden diskutiert.
Unter anderem ging es um den Einsatz von künstlicher Intelligenz, zum Beispiel für Gesichtserkennungssoftware oder um Fingerabdrücke, die auf Personalausweisen gespeichert werden sollen. Worum noch?
Ja, eine Forderung, die ich so deutlich noch nicht gehört habe, kam von Günther Krings, dem parlamentarischen Staatssekretär des Bundesinnenministeriums, also CDU. Der hat bei seiner Eröffnungsrede angedeutet, dass das Anonymisierungsnetzwerk Tor in Zukunft verboten werden könnte. Er sagt, er verstehe, warum das Darknet einen Nutzen in autokratischen Systemen haben kann, aber in einer freien, offenen Demokratie gäbe es seiner Meinung nach keinen legitimen Nutzen. Und das Zitat geht noch weiter: Wer das Darknet nutzt, führt in der Regel nichts Gutes im Schilde, sagt er. Diese einfache Erkenntnis, so Krings, solle sich auch in unserer Rechtsordnung widerspiegeln. Ja, und das blendet natürlich vollkommen aus, wie viele riskante Berufsgruppen oder auch Whistleblower diese Technologie für ihre Arbeit brauchen. Und generell das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, das beinhaltet ja auch, dass ich das Recht habe, keine Informationen über mich im Internet zu hinterlassen. Und ich finde, letzter Punkt angesichts dieser ganzen Wortmeldungen, die wir diese Woche hatten und Entscheidungen, ergibt das so eine immer größer werdende Kluft zwischen den Rechten und Forderungen der Sicherheitsbehörden und den Rechten auf Sicherheit und freie Meinungsäußerung von Bürgerinnen, Aktivisten und Journalisten und so weiter. Und gerade die sollte der Staat ja eigentlich schützen.
Danke, Jenny, für diese Infos aus Medien und Meinungen. Die passenden Links dazu gibt es natürlich wie immer auf breitbanddeutschlandfunkkultur.de.
Ebenso wie die zur Netzmusik, da gibt es auch den New Yorker Luca Nason, der sich mit seinem alter Ego Jerry Paper so eine Art Pop-Weirdo-Alternative zugelegt hat, der gern auch mal in einem seidenen Kimono auftritt.
Ja, musikalisch ist sein Werdegang auch ganz interessant, fast therapeutisch möchte man sagen. Eine Arbeit nämlich an seiner Abneigung gegen elektronische Musik. Mittlerweile kommen da sogar ganz hörbare elektronische Titel bei raus. Yorko Kuhn.
Besprechung.
Eine große Überraschung war das diese Woche für die Nutzer von Alarmanlagen von Nest Secure. In den Alarmanlagen, die zu Google gehören und die über die Tochterfirma Nest verkauft wurden, hat Google nämlich auch ein Mikrofon eingebaut.
Was für eine Überraschung, denn die Nutzer, die wussten davon bis vor kurzem gar nichts. Kein Hinweis dazu auf der Website, kein auf dem Gerät, keiner in der Verpackung oder auf der Verpackung. Dabei wird das Gerät bereits seit anderthalb Jahren verkauft.
Das ist nicht nur schlechte Kommunikationspolitik, sondern nährt natürlich auch die Sorge, die eh schon viele Nutzer smarter Geräte haben, dass diese nämlich zweckentfremdet werden können, zum Ausspähen vielleicht benutzt werden.
Ja, und wie das zu bewerten ist, darüber sprechen wir jetzt mit dem Technik- und Wissenschaftsjournalisten Peter Welchering. Hallo.
Ja, hallo nach Berlin.
Wie ist denn das Mikrofon eigentlich entdeckt worden, Peter Welchering?
Durch einen ganz simplen Zufall. Google hat nämlich ein Update geschickt für das Alarmsystem. Und in diesem Update, da war auch ein Patch für den Sprachassistenten Google Assistant mit ausgeliefert worden. Ja, und das hat einige Anwender verblüfft, denn so ein Sprachassistent, der funktioniert ja eigentlich nur mit einem Mikrofon. Und dann haben die mal nachgefragt. Und dann hat Google gesagt, ja, der Sprachassistent, der ist eigentlich mit eingebaut. Ein Mikrofon ist auch schon lange mit drin.
Nur um es nochmal ganz explizit zu fragen, an welche Daten hätte denn Google durch den Einbau dieses Mikrofons vorher auch schon kommen können?
Ja, also Google beteuert, das Mikrofon sei nicht aktiviert gewesen. Ob wir Ihnen das glauben können, weiß ich nicht. Rein theoretisch kann mit so einem Mikrofon natürlich alles, was im überwachten Raum gesprochen wird, aufgenommen werden und dann eben auch entsprechend analysiert werden. Also wenn man das will, dann kann man mit so einem Mikrofon schon eine ziemliche Komplettüberwachung der Personen, die in diesem Raum sind, vornehmen.
Und ist das üblich? Also machen andere Hersteller von Alarmanlagen, machen die sowas auch?
Ja, das machen sehr viele Alarmanlagenhersteller. Die Anwendungsfälle, die sind allerdings ziemlich unterschiedlich. Also beispielsweise einige Alarmanlagenhersteller, die sagen, wir haben ein Mikro eingebaut, damit wir beispielsweise Einbrüche über ein Fenster auch melden können. Wenn nämlich das Mikrofon ein Glas klirren hört und das dann eben an den Rechner in der Alarmzentrale sendet, der das entsprechend analysieren kann, dann wird eben erkannt, aha, jetzt hat jemand die Scheibe eingeschlagen und dann wird eine Streife zum Startort geschickt, zum Einsatzort. Oder ein anderes Beispiel, wenn die Alarmanlage scharf geschaltet wird, dann darf ja in der Regel niemand mehr im Raum sein. Wenn aber dann das Mikrofon, das in dieser Alarmanlage mit verbaut ist, menschliche Stimmen hört, detektieren, nennen die Fachleute das, dann muss ja unbefugt jemand im Raum sein. Das heißt, dann haben wir es vermutlich mit einem Innentäter oder Einbrecher zu tun. Und dann wird eben auch Alarm geschlagen. Und das Problem, das mit solchen Alarmanlagen in der Vergangenheit immer verbunden war, das liegt dann darin, werden die Mikros etwa bei der Unscharfschaltung der Anlage dann auch wirklich deaktiviert? Also wenn ich die Anlage unscharf schalte, reingehe und arbeiten will, mit dem Kollegen was besprechen will, ist dann das Mikro noch an und wertet aus oder ist es wirklich abgeschaltet? Hört dann der Rechner noch mit und wertet aus, was da so gesagt wird? Und zumindest dieses Mithören und Auswerten, das ist tatsächlich eine Methode gewesen, die wir in der Industriespionage in den vergangenen Jahren ganz oft gesehen haben.
Jetzt könnte man sagen, Mikrofone in Alarmanlage, das ist quasi der alte Handel, vielleicht Kuhhandel zwischen Sicherheit und Überwachung im weitesten Sinne. Aber gibt es das auch noch woanders? Also dass technische Geräte Mikrofone beinhalten, die jetzt keine Alarmanlage sind, wo man vielleicht auch nicht im ersten Blick damit rechnet?
Ja, diesen Kuhhandel gibt es überall bei den Brandmeldesystemen. Da sind beispielsweise Mikrofone eingebaut worden, damit man Knistern erkennen kann, wenn es irgendwo Feuer gibt. Oder es gibt das auch beispielsweise für Lichtanlagen. Damit Lichtanlagen erkennen können, dass ich in einen Raum gehe, gibt es zum einen Sensoren, die sagen einfach, geht jetzt gerade ein Mensch vorbei, mach mal das Licht an und hinter ihm aus. Das Ganze kann man aber auch per Mikrofon machen. Das kann man dann aber auch per Mikrofon machen, indem beispielsweise ein Mikro darauf getrimmt ist, dass ich irgendwas sage oder in die Hände klatsche und dann geht ein Licht an oder aus. Die Frage ist dann, was für ein Sensor, was für ein Mikrofon ist da verbaut worden? Kann dieser Sensor mehr als nur dieses Klatschen aufnehmen oder kann dieser Sensor mehr als nur mein Schrittgeräusch aufnehmen? Wenn er mehr kann und wenn da noch ein Rechner dranhängt, der dann das, was ich sage, auswertet, dann wird es natürlich kritisch. Und das machen Sicherheitsbehörden und Nachrichtendienste dann auch in anderen Zusammenhängen. Also beispielsweise, es gab vor 7 Jahren das Entwicklerzentrum eines europäischen Unternehmens, da wurden PCs mit eingebauten Mikros gefunden. Und diese PCs, die hatten dann eben das Mikro so ausgerichtet, dass das, was sozusagen oberhalb des Schreibtisches gesprochen wurde, aufgenommen werden konnte. Also die konnten die Gespräche der Entwickler aufnehmen. Und der Auftraggeber, der wusste dann also, worüber die Entwickler sich so unterhielten. Ja, und das waren eben nicht nur Urlaubserlebnisse, das konnte der verwenden in der Industriespionage. Und die NSA beispielsweise, der technische Geheimdienst der Amerikaner, die hatten zumindest bis 2015 sogar eine eigene Abteilung für diese Art der Spionage. Und da haben die sehr empfindliche Richtmikrofone hergestellt, die wurden dann auch in Rauchmelder, die wurden in PCs, die wurden in alle möglichen Geräte eingebaut. Und das wissen wir beispielsweise auch vom israelischen Nachrichtendienst Mossad. Die haben auch solche Geräte genutzt und die nutzen auch immer noch solche Mikros.
Kommen wir nochmal auf dieses Beispiel zurück von diesem Entwicklerzentrum eines europäischen Unternehmens. Wie sind die denn auf die eingesetzten Mikrofone dann aufmerksam geworden?
Auch durch einen ganz dummen Zufall. Der FI-Schalter, der ist öfter mal rausgeflogen. Da konnte sich keiner erklären, mein Gott, warum fliegt ja ständig die Sicherung raus? Ja, und bei einer Anlagenprüfung, da wird dann jedes Gerät geprüft, welche Leistung entnimmt es denn. Bei dieser Anlagenprüfung hat sich dann ergeben, dass die PCs eben eine höhere Leistungsaufnahme hatten als gedacht. Und die hatten sie, weil eben Mikro- und Sendereinrichtungen über dieses PC-Netzteil mit angeschlossen waren. Und dann ist es rausgekommen.
Jetzt sind das, also die letzten Beispiele, die Sie gerade erzählt haben, ja Industriespionage. Da sind vielleicht wir Hörerinnen und Hörer auch nicht so ganz konkret betroffen worden. Aber bei dieser Alarmanlage, was auch immer drin war, schon. Gibt es denn etwas, wo ich mich als Otto-Normalanwenderin schützen kann vor solchen Lauschangriffen?
Nee, das ist sehr schwierig, weil es unglaublich aufwendig ist. Also Detekteien beispielsweise, die setzen dafür Röntgentechnik ein. Die kommen dann ins Büro, wenn die mal suchen sollen, ob da irgendein Mikro, irgendeine Wanze steckt. Und röntgen dann alle möglichen Geräte, weil ja das Mikro oder die Wanze gerade zum Zeitpunkt der Untersuchung deaktiviert sein könnte. Und dann findet man es nicht über die Frequenzen, die dann ausgewertet werden. Da gibt es auch Wanzenfinder, die gucken, auf welchen Frequenzen sendet denn so ein Gerät gerade. Also da geht es in der Regel um Hochfrequenzortungen. Und wenn die dann gerade senden, dann können solche Minisender erkannt werden. Und sogenannte Minispion-Detektoren, die empfangen dann Funksignale, meistens so zwischen 1 und 6500 Megahertz. Und die entdecken dann die Funksender, über die diese Mikros dann sozusagen die Daten weitersenden, damit die ausgewertet werden können. Aber auch da muss natürlich dann gerade das Sendesystem und die Wanze in Betrieb sein. Das muss senden, damit gerade auch detektiert werden kann, aha, da ist gerade ein Signal eben wirklich auf dieser Frequenz.
Wenn man das jetzt mal weiterdenkt und davon ausgeht, dass wir wirklich überall von technischen Geräten umgeben sind, die zumindest im Prinzip mithören können, was macht das denn mit uns, mit unserer Art, uns zu bewegen und auszudrücken vielleicht auch?
Ja, das wissen wir eigentlich ganz gut. Da gibt es ja sehr viele Studien. Wenn Menschen überwacht werden, dann passen die ihr Verhalten an. Und da wissen wir, dass sie dann danach suchen, welches Verhalten ist denn erwünscht und welches Verhalten ist nicht erwünscht. Und wenn wir nun, und deshalb ist auch die Berichterstattung für mich über solche Dinge immer so schwierig, wenn wir nun über solche Dinge berichten, dann frage ich mich auch, lösen wir dabei nicht auch in den Menschen aus, dass die sagen, mein Gott, da kann jetzt auch so ein Mikro in meiner Umgebung sein, in meiner Alarmanlage hier im Büro, darf ich eigentlich noch über den Chef im Kollegenkreis ablästern, wenn doch unter Umständen so ein Mikro eingebaut ist? Also da frage ich mich dann auch, inwieweit trage ich da nicht auch dazu bei, dass Menschen dann einfach mal ja so freies Lästern, sich beschweren, kritisieren und Ähnliches einfach unterlassen und sich eben doch sehr, sehr angepasst verhalten. Denn das, darin stimmen eigentlich alle Studien überein, Überwachung führt zu angepasstem Verhalten.
Dann bin ich ja gespannt, ob das in Zukunft sich entweder ändern wird oder genauso kommt, wenn sich alle dann einen Sprachassistenten in die Wohnung stellen, der auch sein Mikrofon hat. Jetzt haben wir erstmal über die unerwünschten Mikrofone gesprochen, und zwar mit Peter Welchering über die Mikrofone in Alarmanlagen, wie das bei Google Nest der Fall war. Vielen Dank.
Gerne.
Ja, und die Sendung Breitband können Sie natürlich auch in ganzer Länge selbstverständlich als Podcast abonnieren. Hier im Programm von Deutschlandfunk Kultur geht es nämlich jetzt gleich weiter nach den Nachrichten. Unter anderem beschäftigt dort das Königinnendrama Angela I. Das wird derzeit in Bremen von der Shakespeare Company geprobt und trägt natürlich nicht ganz zufällig diesen Vornamen der deutschen Kanzlerin.
Bevor es damit losgeht, aber hier noch ein Sound von Leinart, einem französischen Produzenten mit dem Namen Adrien de Valentin, Sunset Rises.